Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die 102,6 Radio Free FM um 16 Uhr und wir bemühen uns ja immer mit den aktuellsten Themen, mit den neuesten Informationen in Ulm, um Ulm und um Ulm herum an euch zu treten. Aber welchen Einfluss haben wir eigentlich auf die Berichterstattungen, wie auf eure Informationsverhältnis und natürlich generell auf das Geschehen, auf die Politik? Das sind Fragen, die wir unter dem Gesichtspunkt Medien und Krieg in den kommenden 60 Minuten bei uns mal beleuchten und näher diskutieren wollen. Mein Name ist Maximilian Strauß und bei mir zu Gast, ich fange jetzt einfach mal mit dem, ich sag mal, bekannten Gesicht an, Lothar Heusohn, ein Begriff für den Sender. Schön, dass Hallo. Du heute da bist.
Grüß dich.
Und 26 Jahre hat er für die öffentlich-rechtlichen Sender gearbeitet. Herzlich willkommen im Studio auch, Reinhard Lauterbach.
Hallo, schönen guten Tag.
Schön, dass ihr beiden die Zeit gefunden habt, in den kommenden 60 Minuten über das Thema Medien und Krieg, unter dem Titel haben wir es aufgehängt, mit mir gemeinsam zu beleuchten, welchen Einfluss eigentlich die Medien auf das Geschehen haben, beziehungsweise welche Rolle sie auch in diesem Kontext spielen. Bevor wir da in die Details gleich einsteigen, das Ganze steht im Rahmen der Ulmer Friedenswochen, die letzten Freitag losgegangen sind. Und Lothar, ich möchte dir natürlich die Möglichkeit geben, hier noch den einen oder anderen Satz dazu zu sagen.
Ja, noch dazu mache ich das besonders gerne, weil die Wiederbelebung, wenn man das sagen kann, die Wiederbelebung der Friedenswochen 2017 hätte es nicht gegeben, wenn es nicht Radio Free FM gegeben hätte. Also hier ist damals die Initiative tatsächlich entstanden. Das Ganze, das das erste Mal ab 1977 auch schon eine Weile her stattgefunden hat, noch unter den großen Aspekten des damaligen Kalten Krieges, des sogenannten Ost-West-Gegensatzes. Dann gab es ja in den 90er Jahren, frühe 2000er, das überhaupt nicht mehr. Und wie gesagt, ist dann wieder installiert worden, wenn man das so sagt, institutionalisiert worden. Und seitdem, und ich finde das einfach eine tolle Geschichte, seitdem sind es immer um die 30 Gruppen, 30, 35 Gruppen, ganz unterschiedlicher Art, die letztendlich dieses Programm erstellen, das, du hast es schon gesagt, Maximilian, das am 1. September traditionell beginnt. Der 1. September ist ja der Antikriegstag, also der Tag, an dem damals die Nazi-Wehrmacht Polen überfiel. Der Beginn des Europäischen Krieges. In Asien begann es ja schon alles ein bisschen früher mit den japanischen Vormarsch. Und wie gesagt, seitdem sind über 30 Gruppen üblicherweise und fast jeden Abend mit einer Veranstaltung da. Also, und es gibt auch keine irgendwie geartete Kommission, die dann über das Programm zu entscheiden hat. Es ist die Verantwortung der einzelnen Gruppen, entsprechend vielfältig und bunt, um es mal so zu sagen, ist dann tatsächlich auch das Programm. Das heißt, es hat ein breites, wirklich eine breite Spannweite. Und es ist vielleicht auch der ja, in gewisser Weise auch der Erfolg dieser Geschichte oder die Resonanzfähigkeit der Geschichte. Du kannst hier von Friedensgebet und Friedensmeditation bis zu knallhart politischen Veranstaltungen, wie wir sie zum Beispiel jetzt versuchen, mit dem Thema Medien und Krieg, kannst du unterschiedliche Themen bearbeiten, unterschiedliche natürlich auch Interessen treffen. Und ja, das ist, glaube ich, schon insgesamt eine ganz runde Geschichte.
Ich glaube, du hast da ja auch entsprechend über die Jahre viele Erfahrungen gesammelt. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier stehen und gemeinsam über die Friedenswochen reden oder zumindest über einen Teil der Friedenswochen. Dieses bunte Programm gibt es ja jedes Jahr und es ist schön, dass es auch dieses Jahr natürlich wieder der Fall ist. Und dieses Spektrum, ja, von Meditation, wie du gesagt hast, bis eben auch zu, ich sag mal, ernsten politischen Themen, wie auch heute Abend dann mit Reinhard Lauterbach. Das ist eigentlich auch das Schöne und eigentlich auch das Wichtige an deinen Friedenshoffnungen.
Wir haben ja das Glück, dass wir nicht wie 2020 und 2021 mit Corona-Restriktionen zu kämpfen haben. Das kann einem schon ein bisschen die Nerven blank legen. Also wenn du nicht weißt, ob du überhaupt eine Veranstaltung machen kannst. Also wenn ich jetzt sage, eine Veranstaltung machen kannst, dann meint das, wie haben wir gelernt, heißt das analog machen kannst. Also tatsächlich in persönlicher Präsenz machen kannst.
Ja, ich weiß noch, vor 2 Jahren, wo ich das erste Mal in Ulm war, ja, da musste ich noch irgendwie mit Maske aus
genau,
gehen.
Genau.
Das war auch eine Erfahrung der anderen Art.
Genau. Aber das heute Abend, Reinhard, brauchst du keine Maske. Nein, wir können es analog machen, ohne Maske.
Wie ist denn die Idee entstanden zur Veranstaltung heute Abend? Wie habt ihr euch denn, sage ich mal, getroffen und gemeinsam entschieden, ja, heute Abend möchtet ihr?
Wir haben uns nicht erst heute kennengelernt und nicht erst bei E-Mail wechseln, sondern wie Reinhard gerade gesagt hat, vor 2 Jahren gab es eine Veranstaltung mit Reinhard Lauterbach über das deutsch-russische, deutsch-sowjetische Bild und das wechselseitige Verhältnis, also durchaus historisch bis jetzt unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche auch immer wieder Fassungen dieses Verhältnisses. Und das fand ich schon ausgesprochen interessant. Also ich muss dazu sagen, dass das Thema Russland mich seit dem Studium schon ziemlich heftig beschäftigt, also schon ziemlich lange, ich viele Jahre meines Lebens wissenschaftlich damit verbracht habe. Und als dann die Möglichkeit sich ergeben hat, mit Reinhard Lauterbach da vor 2 Jahren dieses Thema nochmal aufzugreifen, habe ich dankbar zugegriffen, obwohl er nicht gerade hier um die Ecke wohnt, sondern relativ weit An- und Abfahrtswege hat. Und so haben wir uns kennengelernt und dann habe ich eben auch verfolgt, da kann er selbst dann was dazu sagen, habe ich natürlich auch verfolgt seine Berichterstattung, weil ich ein Abonnement auch der Jungen Welt neben vielen anderen Abonnements habe und von daher tagtäglich dann auch lesen kann, was man zum Thema Krieg, Ukraine-Krieg schreiben kann in Gestalt von Reinhard Lauterbach. So sind wir zusammengekommen und als es dann in die Planung ging der Friedenswochen in diesem Jahr, also 2023, habe ich, das ist in diesem heutigen Zeitalter ja so einfach, man muss nicht mehr Briefe schreiben, sondern man schickt eine Mail und dann haben wir uns relativ schnell zusammengefunden und das für heute Abend geplant und organisiert.
Jetzt haben wir schon gehört vom Lothar, dass du bei der Jungen Welt schreibst als Redakteur. Vielleicht kannst du uns ein bisschen über deinen Hintergrund geben. Wo kommst du denn her? Was sind so deine Tätigkeiten?
Ja, nicht als Redakteur, sondern als Korrespondent. Das ist ein Unterschied. Ja. Der Redakteur ist, der Korrespondent ist derjenige, der die Beiträge schreibt. Der Redakteur ist derjenige, der sie zusammenschneidet in der Länge, ne? Und der eventuell auch die Themen vorgibt. Ja, wo komme ich her? Ich habe in den 70er Jahren Geschichte und Slawistik studiert in Mainz, Kiew und Bonn. Habe dann den Großteil meines beruflichen Lebens bei verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern verbracht, meistens im aktuellen politischen Bereich, teilweise auch in der aktuellen Kultur, zuletzt dann im Regionalen und seit 2013 im Zusammenhang damit, dass ich nach Polen übergesiedelt bin, wo ich mir mit meiner Lebensgefährtin ein Haus gebaut habe, schreibe ich für die Junge Welt. Ursprünglich dachte ich, naja, das wird so einmal in der Woche, ein paar Buchstaben. Es kam dann aber die Ukraine-Krise und dadurch wurde es eigentlich ein Job, der mich fast täglich in seinen Bann zieht. Und wer halt die Junge Welt liest, der kann verfolgen, was ich da schreibe und worin sich auch meine Sachen von dem vielleicht unterscheiden, was andere Kolleginnen und Kollegen dazu schreiben.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass du jetzt gesagt hast, dieses Jahr möchtest du eine Veranstaltung unter dem Titel Medien und Krieg in Ulm machen?
Das war der Vorschlag vom Lothar, der kam nicht von mir. Also ich selber bin nicht unbedingt der Fan sozusagen der Binnenschau, der Nabelschau, aber der Lothar hat mich freundlich gebeten, also habe ich gesagt, gut, dann erzählen wir mal ein bisschen aus der Küche.
Ein bisschen aus der Küche, das heißt, was bedeutet das denn im Detail? Wie seid ihr auf den Titel gekommen, Medien und Krieg, und was hat sich, sage ich mal, in der ursprünglichen Idee dahinter verborgen?
Also Medien und Krieg ist natürlich jetzt nicht so exotisch als Thema, weil unser aller Bild von diesem Krieg oder überhaupt unser aller Bild von Ereignissen außerhalb unseres unmittelbaren Erfahrungshorizonts wird natürlich durch das gestaltet, was wir in Medien darüber lesen, sehen, hören. Und Insofern sind Medien schon tatsächlich das, was auch der Name sagt, Vermittler zwischen der äußeren Welt und dem, wie die Leute, die Adressaten der Medien darauf reagieren. Es gibt einen etwas karlauerhaften Satz, den man in der Ausbildung mitgesagt bekommt: Nachrichten sind das, wonach man sich richten kann. Also das ist dann klassischerweise der Wetterbericht, ne? Aber eben auch, dass man einfach erfährt, was sagt einem die Staatsmacht an. Heute ist die Haushaltsdebatte, Herr Lindner wird also die Kürzung der Kindergrundsicherung durchsetzen. Und dann kann sich der Mensch, der eventuell auf diese Kindergrundsicherung gefreut hatte oder sie braucht, darauf einrichten, dass das nicht sehr viel sein wird und dass es für ihn weiterhin ein schwieriger Weg sein wird, dieses Geld zu kriegen. Ja, insofern haben Nachrichten tatsächlich jetzt im Innenverhältnis etwas auch schon Patriarchalisches. Ja. Der Staat gibt die Themen vor oder auch andere wichtige Institutionen. Und dann ist die zweite Ebene, das ist die öffentliche Besprechung. Das ist dann das, was ich immer genannt habe, den Verbändezirkus. Dann sagt also Herr Lindner, mehr gäbe es nichts für die Kindergrundsicherung. Und dann kommen halt von Pro Asyl bis zum Sozialverband und was weiß ich, kommen alle möglichen Leute und sagen, das ist aber schrecklich, und irgendein Wirtschaftsinstitut sagt, das ist sowieso noch viel zu viel, und so gestaltet sich dann eine öffentliche Meinung. In Auseinandersetzung mit den Themen, die von oben gesetzt werden, aber als solches kann man sich dann persönlich seine Meinung dazu bilden. Ja, die Bild-Zeitung sagt nicht zufällig, bild dir deine Meinung. Um eine Meinung zu haben, muss man keine Ahnung haben. Das ist auch ganz wichtig. Also die Trennung von Kenntnis und Wissen über dem, was jetzt gerade angesagt ist, ist auch im Informationsjournalismus, so wie wir ihn kennen, von der Grundlage her eingerichtet. Ja, also die Trennung zwischen denen, die Macht haben, die machen, die anordnen, und denen, die sich irgendwie dazu zu verhalten haben und sehen müssen, wie sie damit zurechtkommen, die ist in diesem System der medialen Kommunikation im Prinzip vom Grund her angelegt. Und dann kommt halt noch dazu der ganze Bereich der Auslandsberichterstattung, auf den ich mich in gewissem Maße konzentriert habe in meiner Zeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist ein bisschen anders. Also da ist man halt in einem Land, von dem die große Menge der Hörer wenig Ahnung hat, und man muss sich überlegen, was könnte denn für die Leute interessant sein? Und das kann natürlich erstens, können das wichtige Sachen sein. Also in Frankreich wird ein neuer Präsident gewählt, Russland beginnt einen Krieg in der Ukraine, aber es können auch Sachen sein. Also einer meiner allerersten Korrespondentenberichte zum Beispiel, ich war damals Volontär und hatte ein dreimonatiges Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung nach Frankreich. Ich hatte mir ausgesucht, dass ich weit weg von Paris sein wollte. Also bin ich zur Zeitung Südwest in Bordeaux gegangen, weil ich dachte, die Kollegen von der ARD sitzen alle in Paris, kommen da nicht raus. Also gehst du irgendwo hin, wo die halt nicht hinkommen. Und das Erste, was ich, mein erster, allererster Korrespondentenbericht betraf die herbstliche Taubenwanderung über die Landes. Das ist das große Waldgebiet bei Bordeaux. Und das sind so viele, dass man dann irgendwie sagt, die Landschaft ist blau. Und da sitzen in so Baumhäusern die Jäger und versuchen also die Vögel herunterzuschießen. Unter reichlichem Konsum von gutem Bordeaux-Wein, sodass ich dann irgendwann mal gesagt habe, das heißt La Fièvre Bleue im Sprachgebrauch, das blaue Fieber. Und das liegt nicht nur an der Farbe der Federn der Vögel, sondern auch am Zustand der Jäger. Das war sozusagen die Pointe, und dieser Beitrag hat sich in der ARD sehr gut verkauft deshalb. Ne? Also das sind halt auch Möglichkeiten, was man dann machen kann. Und im Laufe der Zeit sind dann eigentlich so diese sogenannten bunten Themen sogar gegenüber den in Anführungszeichen ernsthaften Themen in den Vordergrund getreten. Sodass man heute eigentlich, wenn man Korrespondent werden will, auch ein Herz haben muss, dafür jetzt also meinetwegen aus Polen die Familienverhältnisse von Iga Świątek zu schildern, nur weil die Frau halt gerade im Tennis erfolgreich ist.
Also es hört sich für mich so an, wie die Presse hat eigentlich den Charakter der Information und auch der öffentlichen Diskussion, sag ich mal, wenn man es mal ganz stark runterbricht.
Ja, das hatte sie zumindest noch in den 80er Jahren, als ich dieses Handwerk gelernt habe. Heute ist es natürlich auch noch so, aber die Form hat sich verändert. Es ist alles sehr viel subjektiver geworden. Also wenn man sich die Talkshows anschaut, es sind immer dieselben Gestalten eigentlich, die man da auf dem Bildschirm sieht. Es ist eigentlich sehr erwartbar. Wenn man sieht, wer sitzt da abends, kann man sich schon denken, was da passiert. Es gibt wenige Überraschungen. Und nach dem, was ich gehört habe, hat die ARD-Programmdirektorin jetzt gesagt, dass das Format der Talkshows geändert werden müsse, weil es sich einfach abgenutzt hat, weil die Leute auch schon irgendwie denen schon buchstäblich aus den Ohren herauskommt, was sie da hören. Und eben die Transmissionsaufgabe der Talkshows darunter dann leidet. Ne? Denn ich meine, die machen das ja jetzt nicht, damit Leute, die sich sowieso schon kennen, sich mal abends vor den Kameras hinsetzen und ein Glas Wasser miteinander trinken danach vielleicht auch noch irgendwas anderes. Die Zeiten von Herrn Werner Höfers Frühschoppen sind ja ohnehin lange vorbei, als da kistenweise der Wein vor der Kamera getrunken wurde. Sondern die haben ja schon eine Aufgabe, nämlich dem Publikum auf eine subjektivierte Art und Weise das nahezubringen, was die Politik von ihm erwartet. Nämlich zum Beispiel Einsicht darin, dass wegen angeblicher demografischer Probleme die Lebenserwartung, die Lebensarbeitszeit verlängert werden muss und kein Mensch redet von der gestiegenen Produktivität der Arbeit, weil die eben nicht besteuert werden soll, sondern in den Kassen der Unternehmen hängen bleiben soll und nicht denjenigen zugutekommen soll, die diese Produktivität erarbeiten. Also das ist und genau das ist eben die Aufgabe, solche Themen, die ein bisschen komplex sind, den Leuten auf eine Weise nahezubringen, die es ihnen sozusagen unterjubelt. Und dann kann man halt irgendwie sich das anhören, sich dann überlegen, aha, was hat ja die Frau Wagenknecht heute wieder an? Und in der Zwischenzeit hat dann irgendwie der Mensch von der FDP oder vom IFO-Institut auch seinen Senf dazu gegeben. Ne? Das ist der Mechanismus.
Also insofern ist es gar nicht verwunderlich, dass wir jetzt auf dieses Thema gekommen sind. Also jetzt in dem Fall Medien und Krieg, weil natürlich dieser Ukraine-Krieg schon auch immer wieder die Medien und auch die öffentliche Diskussion beherrscht. Aber wie schon gerade geschildert wurde, woher sollen wir denn im Prinzip zu unseren Bildern kommen? Also als Konsumentinnen, Konsumenten, als Bürgerinnen, Bürger. Also wir können ja nicht überall hinfahren. Und selbst wenn wir überall hinfahren könnten und würden wir trotzdem möglicherweise überhaupt nichts von dem erkennen, was wir vor Ort denn sehen oder vermeintlich erkennen können. Also insofern sind die Medien selbstverständlich ein zentrales Instrument, um Welt letztendlich auch für uns, wie soll ich so sagen, erfassbarer zu machen, scheinbar zumindest erfassbarer zu machen, überhaupt Kenntnis zu bekommen von dem, was in der Welt stattfindet.
Es gibt natürlich auch Formate, in denen tatsächlich noch Wissen transportiert wird. Also es gibt zum Beispiel Sendungen auf Arte, die sich, glaube ich, tatsächlich noch drum bemühen, den Leuten erstmal anschaulich zu machen, wie sieht's irgendwo aus? Und das ist ja die Aufgabe des Fernsehens. Und zweitens auch noch sozusagen das einzuordnen. Oder es gibt bestimmte Sendungen im Deutschlandfunk, die ich nach wie vor sehr schätze. Ne? Zum Beispiel die Gesichter Europas am Samstagvormittag, wenn ich mal Werbung machen darf für die hier. Ne? Das ist eine Sendung, die ist mit viel Aufwand gemacht und wenn sie nicht gerade politischen Moralismus betreibt, sondern tatsächlich Dinge einfach erzählt, auf die man so normalerweise nicht kommt. Klassisches Beispiel war vor vielen Jahren mal eine Sendung in diesem Format über die Geigenbauer von Cremona in Italien, ne? Wo also früher die Stradivari-Geigen gebaut worden sind. Und da gibt's heute immer noch Geigenmanufakturen und dann haben die Leute halt erzählt, wie schwierig das heute ist, das richtige Holz zu finden und so weiter und so zu. Also das ist natürlich kann man sagen, ein Luxusthema, aber es war interessant und sehr, sehr liebevoll gemacht. Ich habe das immer sehr gerne gehört. Das andere ist halt, wie gesagt, das, was ich eben schon skizziert habe, wenn sie dann übergehen zum politischen Moralismus und zum Beispiel aus einem Thema wie dem Krieg in der Ukraine die Erörterung der Voraussetzungen und der Entstehungsgeschichte vollkommen ausblenden und nur noch leidende Zivilisten gezeigt werden, überdies in einer Art und Weise, wo man eben auch nicht mehr sicher sein kann, ob das alles wirklich so gewesen ist. Denn auch der beste und ambitionierteste Korrespondent kann nicht unbedingt selbst an jeden Abschnitt der Front fahren. Es ist auch gar nicht, es ist erstens nicht wünschenswert, zweitens ist es eine versicherungsrechtliche Frage. Drittens lassen auch die Parteien die Leute in der Regel da gar nicht hin. Das bedeutet, Kriegsjournalismus ist automatisch Embedded Journalism. Mhm. Man braucht eben jemanden, der einem notfalls sagt, jetzt aber hinlegen, und zwar ganz schnell, weil die Granate kommt. Ne? Gerade wenn man militärischer Laie ist. Zweitens will natürlich das Militär auf die Weise auch die Kontrolle darüber behalten, mit wem man redet. Ich erinnere mich, dass ich in den 90er Jahren mal in Russland, im ersten Tschetschenienkrieg in Grozny war. Das hatte mir mein damaliger Chefredakteur, der kurz zuvor noch Korrespondent in Moskau gewesen war, über seine alten Kontakte ermöglicht. Und ich bin also nach Moskau geflogen, wurde dann da von jemandem vom Militär übernommen. Da sind wir da runtergeflogen auf eine Militärbasis, wo ich ein paar Tage in einer Kasernenanlage gewohnt habe, abends mich mit Spezialisten von der russischen Armee unterhalten habe, die mir dann halt was erzählt haben über die Strukturen der tschetschenischen Gesellschaft. Und wir sind für einen Tag nach Grozny geflogen mit einem Hubschrauber. Und dann hatte ich irgendwie so 3 oder 4 kräftige Männer rund um mich herum, zu meiner Sicherheit angeblich, aber natürlich auch, um aufzupassen. Dann habe ich zu denen irgendwann gesagt, Leute, ich brauche jetzt einfach O-Töne. Ihr müsst jetzt einfach mal ein bisschen weggehen. Ich verspreche, ich hau euch nicht ab. Aber ihr müsst ein bisschen weggehen. Und dann habe ich so Leute, die da irgendwie zwischen aus ihren Höfen rausgekommen, gefragt, wie die Situation ist. Und mir ist erst hinterher beim Abhören der O-Töne aufgefallen, dass die unheimlich geschrien haben. Viel lauter, als man normalerweise redet, wenn man so aus so einer Entfernung, wie wir jetzt hier so auf 1 Meter oder 1,50 Meter einander gegenübersteht. Und dann habe ich mir hinterher überlegt, warum. Die haben nämlich gar nicht mit mir geredet, sondern mit meinen Aufpassern da hinten, damit die das mal hörten. Ne? Und ich war sozusagen auch dann für sie der Schutzschirm, und damit sie denen mal die Meinung sagen konnten. Ne? Und das ist immer die Dialektik. Also ich behaupte, Kriegsberichterstattung geht gar nicht anders als eingebettet. Aber damit ist sie natürlich zwangsläufig auch ein Stück weit einseitig. Und das dann wieder in der Recherche auszubalancieren, das ist eigentlich die Kunst, wenn man so will. Ne? Und das ist alles nicht einfacher geworden, seitdem es jetzt diese sozialen Netzwerke gibt, wo im Grunde jeder irgendwelche mehr oder minder fragmentarischen Eindrücke posten kann. Und dann ist es im Grunde eine Frage der Erfahrung, dass man sagt, okay, also diese Stimme hat sich in der Vergangenheit immer als halbwegs ehrlich erwiesen. Wenn der irgendwas postet, dann gehe ich mal davon aus, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass das so ist. Ne?
Ja, klar, das ist natürlich schwer zwischen all den verschiedenen Informationen, die man als Redakteur oder Journalist da natürlich findet, die richtigen herauszusuchen, selbst als Korrespondent, wenn man vor Ort ist, da die passenden Informationen zu recherchieren. Das ist, denke ich, nicht nur bei der Kriegserstattung, sondern natürlich generell bei sämtlicher Erstattung immer die Herausforderung, auch an alle Informationen zu kommen, die richtig aufzubereiten und nicht nur, sag ich mal, aus einer Perspektive dann zu berichten. Free.